fahren heute weiter in unserer Haggai-Serie Baustelle Gottes. Lest gerade den Predigttext, wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Haggai 2, lasst euch noch etwas Zeit, Haggai zu suchen. Das drittletzte Buch im Alten Testament, das zweitkürzeste im Alten Testament. Wir sind im Kapitel 2, ich lese ab Vers 1. Da steht: Am 21. Tag des 7. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Sage zu Serubbabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu den übrigen vom Volk, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Serubbabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr Zebaoth: Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Vers 1 steht, an welchem Tag das Ganze geschah. Wir schreiben das Jahr 520 vor Christus. Das Volk Israel war im Exil in Babylon und ist etwa 20 Jahre vorher, etwa im Jahr 537 vor Christus, zurückgekehrt. Da kamen etwa 50.000 Menschen wieder zurück und begannen auch den Tempel wieder aufzubauen. Dann kam Widerstand von den Samaritanern, weil die Israeliten ließen die nicht mitarbeiten, und dann, ja, ist der Tempelbau ins Stocken geraten. Man hat dann auch aufgehört zu bauen. Und so etwa 17 Jahre später, im Jahr 520 vor Christus, hat man viele Häuser gebaut, man hat sich schön eingerichtet, aber der Tempel, der ist nicht mehr weiter aufgebaut worden. Und jetzt kommt Haggai am 29. August 520 vor Christus umgerechnet und erlebt, wie Gott zu ihm spricht, und er sagt: So, und jetzt baut, geht hin ins Gebirge, holt Holz und baut. Und dann kommt der Geist Gottes und erweckt den Serubbabel, Kapitel 1, Vers 12. Wo Gott einen Auftrag gibt, schenkt er auch die Kraft dazu. Und so beginnt das Volk Israel am 21. September 520 vor Christus mit dem Tempelbau. Und jetzt sind wir bereits beim 18. Oktober 520 vor Christus. Also knapper Monat hat man gearbeitet. Es war aber auch noch Erntezeit, und an diesem 18. Oktober, da geschieht zum dritten Mal, oder zum zweiten Mal ein Wort des Herrn, und zum dritten Mal spricht Haggai. Und es ist gleichzeitig der letzte Tag des Erntedankfestes, das war das damalige Laubhüttenfest. Und beim Laubhüttenfest erinnert man sich an den Auszug aus Ägypten, und man dankt für das, was Gott geschenkt hat. Nur das Problem war vermutlich, dass die Ernte nicht so groß war. Denn nach Haggai 1, Vers 6 steht ja: Ihr säet viel und bringt wenig ein. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Erntedankfest, dieses Laubhüttenfest, eine sehr demotivierende Zeit war. Sehr entmutigend. Man hat begonnen, den Tempel aufzubauen, aber man sieht noch nichts. Die Ernte ist klein. Ach. Aber wer sich für Gottes Sache einsetzt, der stellt früher oder später fest, es gibt Widerstände. Es gibt Zeiten der Entmutigung. Zeiten, wo man verzagt ist, wo man resignieren will. Und in diese entmutigende Stimmung hinein spricht Gott die Verse 3 bis 5. Wir werden das gleich zusammen anschauen. Es ist sehr seelsorgerlich, wie Gott das tut. Denn zuerst einmal nimmt er das auf, was die Menschen damals fühlten. Die Entmutigung, und dann Vers 4 und 5 kommt die göttliche Wahrheit in diese Situation hinein. Und so schauen wir uns jetzt die Entmutigung und Ermutigung an zum Thema der heutigen Predigt. Dranbleiben. Dranbleiben. Ich muss noch etwas sagen zuerst. Es geht ja bei uns nicht darum, einen Tempel aufzubauen. Also so einen sichtbaren Tempel. Nein, vom Neuen Testament herkommend wissen wir, dass mit dem Tempel in der heutigen Zeit die Gemeinde Gottes gemeint ist. Steht so in Epheser 2, dass der Leib Christi, der Tempel Gottes, das ist die Gemeinde. Nun ist es aber so, dass von Geburt an eigentlich kein Mensch zur Gemeinde dazugehört, sagt uns die Bibel. Es ist nämlich so, dass Gott hat uns Menschen alle geschaffen. Und zwar sind wir in einer Abhängigkeit von Gott geschaffen worden. Aber wir Menschen sind gerne autonom. Ich und noch einmal ich. Und so kam es zum Sündenfall. Und bis heute ist ein jeder Mensch ein Sünder und kann nicht anders, als immer wieder zu sündigen. Ich habe bis heute noch nie jemanden getroffen, der mir glaubhaft vermitteln konnte, dass er bis heute noch nie gesündigt hat. Noch nie gelogen, noch nie gestohlen, noch nie geflucht, noch nie in Gedanken Ehe gebrochen, noch nie jemanden gedanklich umgebracht. Ich meine, wir bringen ja in Gedanken niemanden um. Wir wünschen sie nur hinter den Mond. Dort sollen sie dann weiterleben. Ja? Nein, also wir können nicht anders. Es sündigt fast wie von selbst. Und deshalb sind wir Menschen von Gott getrennt. Aber Jesus Christus kam aus diesem Grund in diese Erde, lebte sündlos und starb schuldlos am Kreuz von Golgatha. Ist auferstanden, Jesus lebt. Und Jesus bietet uns die Vergebung unserer Sünden an, die Gotteskindschaft. Und jeder Mensch, der seine Sünden Jesus Christus bekennt, Jesus als Herrn im Glauben annimmt, erlebt Vergebung der Sünden und wird ein Kind Gottes. Und jetzt geschieht das Spannendste, das Phänomenalste überhaupt. In dem Moment, in dem Jesus Christus in unser Leben kommt, kommt er eigentlich durch den Heiligen Geist in unser Leben. Nach Epheser 1, Vers 13 und 14. Und der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, packt er uns und fügt uns direkt in die Gemeinde ein. Steht so in 1. Korinther 12, Vers 13. Der Heilige Geist fügt uns in die Gemeinde ein. Wenn Sie heute Morgen hier sitzen und wissen, doch, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus, Jesus Christus gehört zu mir, dann gehören Sie auch zur Gemeinde. Den Teenagern im Unti sage ich es jeweils so, ihr gehört zur Gemeinde, wenn ihr zu Jesus gehört, ob ihr das wollt oder nicht, könnt ihr gar nicht entscheiden. Ihr könnt sagen, ich will mit Jesus leben, aber nicht, ich will auch zur Gemeinde gehören. Das geschieht dann, ob ihr es wollt oder nicht. So fügt der Heilige Geist uns in die Gemeinde und es ist jetzt unser Auftrag, gemeinsam als Gemeinde, Gemeinde zu bauen. Wir bauen den Tempel Gottes, das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde Gottes besteht nicht aus so statischen Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Wir bauen gemeinsam diesen Tempel. Ich stelle mir das so vor, diese Gemeinde, die hat so eine Mauer. Und diese Mauer besteht aus lebendigen Steinen. Und immer wenn jemand zum Glauben kommt, fügt der Heilige Geist diese Person in diese Mauer ein. Und meistens ist ja so beim Mauerbau, man setzt den Stein so oben auf die Mauer und nicht unten irgendwie hinein, oder? Und dann wird ein neuer Stein eingefügt und der wird vielleicht oberhalb von mir eingefügt. Und dann bin ich der tragende Stein, der einen neuen Stein trägt. Aber dann geht es beim Gemeindebau darum, möglichst schnell viele Steine zu tragen und möglichst wenig im Verhältnis zu haben, die einem tragen. Das ist Gemeindebau. Ich setze mich dafür ein, andere zu tragen, die wiederum andere tragen wollen. Und klar, man wird auch getragen. Aber je länger man im Gemeindebau tätig ist, desto mehr trägt man auch andere. Also die Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Sagt ihm ja heute auch Kirche von Kyriake, dem Herrn gehörend. Die Kirche Gottes ist kein Gebäude, sondern das ist ein dynamischer, organischer Bau. Und jetzt sind wir also unterwegs, uns im Gemeindebau zu investieren. Und da kann es dann geschehen, dass man entmutigt wird plötzlich. Es gibt viele Gründe zur Entmutigung. Ich möchte mit euch zwei Gründe der Entmutigung anschauen, die in unserem Text zu finden sind. Und zwar steht in Vers 3, wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Im Buch Esra wird uns beschrieben, wie bereits etwa knapp 20 Jahre vorher wieder begonnen wurde mit dem Tempelbau. Und dann hat man diese Grundsteinlegung da gefeiert, Esra 3. Und man hat gejubelt und sich gefreut, jetzt wird der Tempel wieder gebaut. Und dann steht in Esra 3, Vers 12 und 13, dass die Älteren, die den ersten Bau noch kannten vom Sehen, begonnen haben zu weinen. Und die Jüngeren haben auch geweint, aber vor Freude. Und das ist so damals geschehen. Es gab 17 Jahre vorher Menschen, die haben den ersten Tempel noch gut gekannt. Das war erst 50 Jahre vorher, als Nebukadnezar kam und diesen zerstörte. Die haben geweint. Und ich nehme an, dass jetzt 17 Jahre später immer noch Menschen da sind, die den ersten Tempel gesehen haben von Salomo, sich daran erinnerten. Und jetzt hat man den Tempelbau wieder aufgenommen. Und die denken, nein, das wird nichts. Es wird nicht mehr vergleichbar mit dem, was einmal war. Es war 67 Jahre vorher. Kann man sich noch erinnern, oder? Also, ich möchte mal die 80-Jährigen unter uns fragen, die über 80-Jährigen. Könnt ihr euch noch so an Momente erinnern, die vor 67 Jahren geschehen sind? So etwas, was ihr vielleicht gesehen habt. Ich meine, vor 70 Jahren war da die Staatsgründung Israels. Vielleicht habt ihr die Bilder noch im Kopf von damals. Ich denke, man kann sich schon erinnern an das, was 70 Jahre vorher war. Und so ging es denen auch damals. Die haben gedacht, nein, früher, da war alles besser. Früher dieser Bau, das wird heute nicht, niemals mehr so schön wie damals. Und so waren die Rückkehrer sehr enttäuscht, dass der zweite Bau wohl nie mehr so schön aussehen wird wie der erste. Und Gott nimmt dieses Gefühl ernst und sagt, ja, wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und es gibt solche unter uns. Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Ja, es sieht wie nichts aus. Gott nimmt es ernst. Wer schon lange mit Jesus unterwegs ist, kann auch bei unserem Tempelbau in unserer Gemeinde feststellen, dass es früher doch irgendwie besser war. Also früher, da war alles schöner. Früher war alles einfacher. Früher war es besser. Wisst ihr, früher, da kamen noch viel, viel mehr Menschen in die Versammlungen. Wisst ihr, früher, da haben noch viel mehr Menschen die Kirchen besucht. Wisst ihr, früher, da hat man noch gebetet am Anfang in der Schule, vor den Lektionen. Wisst ihr, früher, da hat man noch gebetet vor dem Essen, schlafen gehen. Ich habe mit Joshua das Interview vorbereitet, hat er gesagt, ich erinnere mich nicht mehr so an meine Kindheit, aber ich erinnere mich noch daran, wir haben gebetet vor dem Essen. Und man hätte mir das Lied Ich höre es glücklich gesungen. Man war noch fromm damals. Frommer als heute. Auch gläubiger. Früher war alles besser. Das ist eine Aussage, die die Vergangenheit glorifiziert. Auch wenn wir das nicht mit allem machen, was wir erleben, so haben wir als Menschen doch die Neigung, das, was wir erlebt haben, zu beschönigen. Uns an das zu erinnern, was schön ist und was schwierig ist, zu verdrängen oder zu vergessen. Und wisst ihr, dazu muss man nicht 80 Jahre alt werden. Da reicht mein bescheidenes Alter. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Frau. Wir haben gemeinsam die Jugendgruppe besucht. Da haben wir so geschwärmt von der Jugendgruppenzeit. Ach, war das schön! Als wir da vor 10, 15 Jahren zusammen waren, nach dem Gottesdienst sind wir immer zusammengesessen. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir heute Nachmittag? Filmnachmittag bei Regenwetter oder UNO-Nachmittag oder Fußballspielen. Wir waren initiativ. Ach, war das eine schöne Zeit. Wir hatten so schön in der Ige. Habe ich mir überlegt, wie war das, als wir wirklich in dieser Zeit waren. Och, haben wir einander aufgeregt. Haben wir gestritten, diskutiert. Wir wussten es immer, jeder wusste es besser als der andere, vor allem theologisch. Also ich wusste es wirklich besser. Nein, ich habe dann später gemerkt im Studium, ich wusste es auch nicht besser, aber ich meinte es, besser zu wissen. Und wir haben uns auf jeden Fall oft versöhnt. Das konnten wir gut, wir waren noch jung. Aber es war nicht alles besser. Wir hatten sogar den Eindruck, alle anderen Jugendgruppen haben es schöner und besser. Manche haben das auch dann selbst festgestellt, dass das wirklich so ist und haben die Jugendgruppe gewechselt. Wisst ihr, im Nachhinein beschönigt man das, was schön war und das, was schwieriger war und ja, das ist halt nicht mehr so wichtig. Früher war alles besser. Und in Bezug auf den Gemeindebau höre ich dann manchmal noch, wisst ihr, weißt du, wir leben halt heute in der Endzeit. Es ist halt heute viel schwieriger als noch vor 50 Jahren. Wir leben heute in der Endzeit. Da kann man doch nicht erwarten, dass noch viele Menschen gläubig werden. Nun, ich meine, dass wir eigentlich seit Auffahrt von Jesus in der Endzeit leben. Jesus hat gesagt, ich komme bald. Und die ersten Menschen dachten bereits, Jesus kommt. Also die ersten Jünger dachten, Jesus kommt jetzt heute wieder. Wir leben in der Endzeit, klar. Aber wir haben manchmal auch ein bisschen Scheuklappen. Wir denken, ja klar, in Europa, da ist der Boden hart. Aber wisst ihr, auf allen anderen Kontinenten der Welt wächst die Gemeinde Jesu rapide oder zumindest wächst sie. Nur in Europa nicht. Und wir als Europa nehmen uns als Maß der Dinge und sagen, wir leben halt in der Endzeit, da kommt niemand mehr zum Glauben. Ich meine auch zu wissen, warum heute so wenig Menschen zum Glauben kommen. Weil wir die Bibel nicht ernst nehmen. Es gibt kaum so viel Bibelkritik wie in Europa. Die Deutschen und die Schweizer haben die erfunden, sozusagen. Und deshalb ist es schwierig, hier Gemeinde zu bauen, weil wir ja gar nicht vertrauen auf das Wort, das lebendig macht. Aber in anderen Teilen der Welt, da gibt es Erweckungen, auch heute noch. Früher war nicht alles besser. Die ersten Christen wurden auch umgebracht. Es gab auch Widerstand. Wisst ihr, ich möchte nicht die Endzeit glorifizieren, überhaupt nicht. Die heutige Zeit ist nicht besser als früher. Das sage ich nicht. Es gibt keine Glorifizierung der Endzeit. Es gibt Aussagen, Matthäus 24, 25, wo Jesus sagt, es wird Schwieriges auf uns zukommen. Menschen werden Jesus nicht annehmen. Menschen werden widerständig sein. Das stimmt. Und trotzdem glaube ich, dass Gott heute noch Menschen retten will. Also, lassen wir uns nicht entmutigen. Wir wollen dranbleiben. Trotzdem. Wisst ihr, wer die Vergangenheit glorifiziert, der resigniert für den heutigen Gemeindebau. Wer sagt, früher war alles besser, gibt fast wie auf, weil heute ist es ja nicht mehr so wie früher. Wer sagt, früher war alles schöner, der ist heute entmutigt. Verzagt, resigniert, will aufgeben. Und hier, glaube ich, will Gott uns zusprechen, aber nun sei getrost, ich bin mit euch. Seid mutig. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wo gibt es in deinem Leben Dinge, wo du den Eindruck hast, früher war es besser. Es kann ja auch privat so sein. Man sagt, ja, früher war die Ehe schöner. Früher war das Familienleben einfacher. Früher war die Arbeitssituation besser, hatte eine bessere Stellung, besseren Beruf. Ja, früher hatten wir ein größeres Haus. Früher hatte ich mehr Kraft zum Leben. Ich glaube euch das, dass das stimmt, wenn ihr das denkt. Früher war es wirklich in gewissen Dingen besser. Aber diese Einstellung führt zur Resignation. Und deshalb spricht Gott in diese Situation hinein. Aber nun seid mutig. Und dann in den Versen 6 bis 9 kommt eine wunderbare Prophetie. Ich habe die ausgelegt und wollte sie heute Morgen predigen und habe dann festgestellt, es reicht einfach die Zeit nicht. Auch noch auf die Verse 6 bis 9 einzugehen. Aber da geht es eigentlich darum, dass Gott sagt, es kommt ein Tempel, der herrlicher sein wird als der jetzige. Und ich meine, dass damit der Tempel gemeint ist, der noch kommen wird in der Ewigkeit. denn dann wird Frieden sein. Übrigens für diejenigen, die jetzt da so ein bisschen weiter studieren möchten, der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 12, Vers 26 zitiert aus Haggai und bezieht das auf den Moment, wenn Himmel und Erde vergehen werden. Das nur so am Rande. Also Gott sagt mit anderen Worten, schaut voraus, es wird unglaublich herrlich. Vielleicht nicht mehr in dieser Zeit, in der wir leben, aber es kommt eine unglaublich wunderbare Zeit. Gebt nicht auf, seid mutig. Vielleicht haben wir auch manchmal das Gefühl in der Gemeinde, ach, früher war alles einfacher. Jungschau war größer, ach, der Hauskreis, den ich jetzt habe, war früher schöner. Das Team, in dem ich zusammenarbeite, war auch schon harmonischer. Es war irgendwie schöner. Es war einfacher. Ach, und Gott spricht in diese Situation hinein. Aber nun sei getrost. Sei mutig. Da gibt es noch einen zweiten Grund, der zur Entmutigung führen kann. Steht auch in Vers 3. Sieht es nicht wie nichts aus. So oft haben wir als Menschen das Gefühl, das, was ich tue, sieht ja wie nichts aus. Was habe ich schon? Es ist ja wie nichts, was ich hier tue. Wenn ich diesen Vers lese, kommt mir die Geschichte von der Speisung der 5000 in den Sinn. Da sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, ach, wir haben ja nichts als 5 Brote und 2 Fische. Sieht das nicht wie nichts aus? Für 5000 Menschen? Und hier kommt mir dann ein göttliches Prinzip in den Sinn, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Gott kann aus bescheidenen Dingen Rechtes machen. Das ist ganz spannend, beginnt bei der Schöpfung. Gott macht aus ziemlich wenig ziemlich viel. Also aus dem Nichts alles. Das ganze Universum. Dann sagt er zu Abraham, aus dir will ich ein Volk machen, das mehr ist als die Sterne. Eine unzählbare Schar. Und Abraham denkt sich, oh, ich bin alt, 100 Jahre alt war er dann. Meine Frau ist 90, unfruchtbar. Wie soll das gehen? Sieht das nicht wie nichts aus? Und es entstand ein riesengroßes Volk. Oder bei Jesus, als er am Kreuz starb, da sah das aus wie eine Niederlage. Nichts. Die Jünger haben gedacht, jetzt ist alles verloren. Gehen wir wieder fischen. Und dann ist Jesus auferstanden. Und das Reich Gottes hat sich ausgebreitet. Was aussah wie eine Niederlage, wurde zum größten Sieg der Weltgeschichte. Jesus hat mal gesagt, das Reich Gottes ist es wie mit dem Senfkorn. War wahrscheinlich das damals kleinste Samenkorn. Und jeder wusste, aus diesem Senfkorn entsteht ein riesiger Baum. Und so ist es mit dem Reich Gottes. Es entsteht ganz klein und es wird riesig. Gott kann aus einer bescheidenen Sache etwas Rechtes machen. Vielleicht gibt es in deinem Leben aktuell gerade Bereiche, wo du sagen musst, also das sieht schon ein bisschen wie nichts aus gerade. Da in meinem Beruf, das ist im Moment wie nichts. Auch in meiner Ehe, das sieht ja wie nichts aus. Oder auch in der Familie, das sieht ja im Moment wie nichts aus. Die Arbeit in der Gemeinde, vielleicht auch da, das sieht im Moment wie nichts aus. Dort, wo ich mich investiere, irgendwie wie nichts. Gott kann aus einer bescheidenen Sache etwas Rechtes machen. Die Frage ist, schauen wir auf das, was wir haben, oder auf das, was Gott tun kann? Wie viel trauen wir Gott zu? Das ist die entscheidende Frage. In Psalm 127, Vers 1 heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran arbeiten. Ich meine, dass auch das Gegenteil stimmt. Wo der Herr das Haus baut, bauen nicht umsonst, die daran arbeiten. Vor gut 23 Jahren hat sich hier in Aarau eine Handvoll Menschen versammelt. Haben gesagt, komm, wir gründen doch eine Gemeinde. Da sah das nicht wie nichts aus, vor gut 23 Jahren. Und dann ist diese Gemeinde gewachsen. Sie hat auch Tiefschläge erlebt. Schwierige Zeiten, schwierige, schöne. Bis heute ist es eine Baustelle. Wäre ja schön, wenn eine Baustelle mal problemlos zum Ende kommen würde. Ich glaube, das gibt es praktisch nie. Es ist eine Baustelle. Da schlägt man sich mal mit dem Hammer auf den Daumen. Oder wie auch immer. Und da kommt man sich zu nahe und da geht mal etwas schief. So war das auch mit dieser Gemeinde hier. Aber Gott hat die Gemeinde gebaut. Und heute haben wir die größten Probleme überhaupt. Die schönsten Probleme überhaupt. Wir dürfen uns Gedanken machen darüber, wie können wir weiter wachsen. Ihr seht, heute ist zwar Ferienzeit, aber es ist doch ziemlich gut besetzt. Und unsere Frage ist, was machen wir jetzt? Wie können wir weiter wachsen? Das sind große Fragen, schwierige Fragen, aber die schönsten Fragen überhaupt. Jeder Pastor wünscht sich, wenn er Probleme hat, dann Probleme mit dem Wachstum. Und da brauchen wir immer mal wieder Ermutigung. In diesem Gemeindebau, wenn wir uns den Problemen stellen, wenn wir vorwärts gehen. Und nun steht da in Vers 5 die Ermutigung. Gott begegnet dieser enttäuschten Schar, die den Eindruck hatte, früher war alles besser und schöner und heute sieht es ja wie nichts aus. Und sagt hier in Vers 4, aber nun, Zerubbabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr. Und arbeitet. Sei getrost. Kann man auch übersetzen mit sei mutig. Wörtlich heißt schnüre dich. Pack an. Sei mutig. Und Gott spricht das zu drei Menschengruppen. Er spricht zu den Leitern, zu Zerubbabel, das war der zivile Führer. Er spricht zu Jeschua, also Josua, das war der geistliche Leiter. Und er spricht zum Volk damals. Und genau diese Menschengruppen brauchen heute noch Ermutigung, auch im Gemeindebau. Es sind die Leiter, die immer und immer wieder Ermutigung brauchen. Wisst ihr, als Leiter trägt man die Verantwortung. Große Verantwortung. Und ich spreche oft mit Leitern, mit Hauptleitern, die mir sagen, es ist eine so große Verantwortung, ich kann die fast nicht tragen. Und Gott sagt, sei getrost, sei mutig. Auch müssen Leiter immer wieder mit Enttäuschungen umgehen. Erlebt man Absagen, man spürt Gegenwind, trifft auf Unverständnis, Besserwisserei. Muss sich nur investieren in der Jugendarbeit, dann hat man immer jemanden, der es besser weiß. Sobald etwas nicht so gut klappt, kommt der Erste, der es besser gewusst hätte. Teenager, Eltern, wer auch immer. Man erlebt Enttäuschungen. Deshalb, liebe Älteste, liebe Diakone, liebe Leiter, möchte euch heute Morgen zusprechen. Seid getrost, seid mutig, packt an, denn Gott ist mit euch. Aber jeder Einzelne von uns braucht immer wieder Ermutigung. Auch das Volk im Lande, jeder Einzelne. Und es ist ja so, dass jeder Gläubige gehört zur Gemeinde. Da wir aber in einer sehr individualistischen Zeit leben, gibt es dennoch viele, die sich nicht so gerne in eine Gemeinde investieren, die sich da nicht so gerne einfügen lassen. Ich war da mal in Glarus, habe da jemanden getroffen, er hat gesagt, ja, ich bin auch Christ, habe ich ihn gefragt, ja, wo gehst du in die Gemeinde? Sagt er, ich war in jeder, sind alle schlecht, jetzt bin ich mit meiner Frau eine eigene Gemeinde. Das größte Problem beim Fußball, wenn im Fußballbild gesprochen sind, ja die Zuschauer oder die auf der Tribüne, die wissen es immer besser. Ich liebe ja Fußball und dann schaue ich mir manchmal so ein Fußballspiel im Stadion an, dann spielen da 11 gegen 11 und 30.000 wissen es besser. Die hätten die Tore geschossen, denke ich mir jeweils. Schade, dass die nicht auf dem Feld sind. Und manchmal denke ich mir das auch in der Gemeinde. Die Zuschauer wissen es immer besser. Aber wisst ihr, kritisieren ist einfach. Musste ich selbst feststellen. Früher wusste ich auch alles besser. Ja, heute habe ich immer noch das Gefühl, klar. Aber heute habe ich gemerkt, meine Gedanken haben Einfluss. Große Verantwortung. Kritisieren kann jeder. Wir sind als Schweizer super, stammtischartig wissen wir es immer besser. Politisch, der Gemeinde, wir wissen es immer besser. So sind wir als Schweizer. Ich möchte euch ermutigen, es nicht nur besser zu wissen, sondern auch besser zu tun. Es gibt große Fragen, die wir im Moment haben als Gemeinde, wo wir ringen. Und ich finde es so schön, wir machen uns ja Gedanken über einen zweiten Gottesdienst. Und ich habe mich so gefreut, in der letzten Woche sind einige auf mich zugekommen und haben gesagt, Matthias, wo könnte ich mich noch investieren hier in die Gemeinde? Es braucht ja mehr Mitarbeiter dann, das merkt jeder. Und ich freue mich über diese Gedanken. Packt mit an, helft mit. Gemeindebau ist nicht einfach, aber er ist machbar. Nicht, weil wir so gut sind. Nicht, weil wir so begabt sind, sondern weil Gott spricht, ich bin mit euch. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Zusammenfassend sehen wir in diesem Text, das Volk damals war entmutigt. Früher war alles besser, heute sieht es wie nichts aus. Gott sagt, seid mutig, arbeitet, packt mit an, ich bin mit euch. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diesen Text, den du da entstehen lassen hast. Und bitte, bitte, schenke uns Ermutigung, wenn wir entmutigt sind. Privat, auch in der Gemeinde. Manchmal sieht es wie nichts aus. Manchmal haben wir den Eindruck, früher war alles einfacher und besser. Danke, dass du in diese Situation hineinsprichst. Seid mutig, gebt nicht auf, packt an. Jesus, hilf uns als Gemeinde anzupacken. Danke, bist du mit uns. Danke, hast du uns dazu auch deinen Geist geschenkt. Amen.